Wir haben in den vergangenen anderthalb Jahren in gut 50 Einheiten einen großen Bogen durch die gesamte Bibel gemacht. Die Bibel, das Buch, wahrscheinlich unwidersprochen das wichtigste Buch der Menschheit. Einmalig eine ganz besondere Sammlung eigentlich von 66 Büchern, die in dem Zeitraum von Jakob 1300 Jahren entstanden sind. Die von einigen Dutzend Autoren waren daran beteiligt und die kannten sich eigentlich gar nicht zum großen Teil. Wir haben aber beim Studieren festgestellt, dass sich ein roter Faden durch die Bibel, an vielen Stellen muss man sogar feststellen, ein blutroter Faden durch das gesamte Buch zieht. Eine Linie der Heilung, die ein beschädigtes Verhältnis der Menschen zu ihrem Schöpfergott wiederherstellt, bis der Faden zum Schluss in eine goldene Hoffnung endet. Dabei sind wir zum Schluss gekommen, dass ein guter Geist, wir nennen ihn den Heiligen Geist, die Autoren inspiriert hat und irgendwie dafür gesorgt hat, dass die Inhalte synchronisiert wurden. Wir haben in etlichen Lebenszeugnissen gehört, dass Menschen Gottes Wort als lebendiges Wort erlebt haben und dadurch zu einer tiefen Hoffnung und einem sinnerfüllten Leben gefunden haben. Nicht zuletzt in unserer Exkursion Anfang März, als wir unterwegs waren gemeinsam, da haben wir die Mitarbeiter und Personen der Geschichten von Open Doors kennengelernt. Die Vereinigung Open Doors kümmert sich um die verfolgte Christenheit. Da haben wir tiefe Geschichten gehört, wo der Glaube an Jesus Halt gibt den Menschen, die verfolgt sind und in schwierigen Situationen leben. Wir haben den Bruder Andreas kennengelernt, der vorher im Interview schon war und auf ein paar Bildern aus der Kommunität in Gnadental, der uns als Mitte 80-jähriger Mann von einem erfüllten Leben berichtet hat. Ein ganz besonderes Leben in der Gemeinschaft mit seinem Herrn Jesus Christus. Wir haben den Mittelpunkt. Wir haben den Mittelpunkt der Bibel, die Person Jesus Christus, kennengelernt. Eine bestens bezeugte Person der Antike, wie wir feststellen konnten. Was macht diesen Menschen aus? Was macht diese Person aus? Was ist sein Anspruch? Das habt ihr ja schon mitbekommen. Das ist das Thema unseres heutigen Gottesdienstes, eines der bekannten oder bekanntesten Selbstzeugnisse in der Reihe der sogenannten Ich-Bin-Worte. Im Johannesevangelium. Jesus sagt, ich bin. Ich bin, das klingt für viele, die sich mit der Bibel beschäftigen, vertraut. Ich bin ist die Vorstellung, die Gott selber gemacht hat, als er dem Mose am Dornbusch begegnet ist. Er hat sich vorgestellt, ich bin der ewig Seiende, der Existierende, der Allmächtige, der außerhalb der Zeit ist, und sich alles ausgedacht hat, der alles erschaffen hat und alles in Existenz erhält und der alles bis auf sein und bis zu seinem Ziel wieder hinführt. Jesus sagt, ich bin sein völliges Abbild. In seinen Erdenreden vor 2000 Jahren sagt er, dass er Gott in der Begrenzung von einem Mensch ist. Wir sagen, oder er sagt eben das Zeugnis, er ist ganz Mensch und ganz Gott. Wir sprechen über Wahrheit, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und so sagt Jesus mal von sich, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und genau dieser sagt nun in unserem Text, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und weiter sagt er, niemand kommt zum Vater als durch mich. Folglich, wir haben es von der Henrietta schon gehört, ist er der einzige Weg zu Gott. Überrascht uns dieses Wort? Fordert es uns heraus, dass es kein Ausrutscher ist, kein Versprecher, den wir an anderen Stellen? Jesus erhebt diesen Anspruch deutlich und mehrmals in seinen Tagen hier auf der Erde. Mehrere ähnliche Aussagen sind überliefert. Wir hören von ihm, wer den Sohn hat oder wer an Jesus glaubt, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. An einer anderen Stelle spricht er, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt und nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Klare Worte, absolute Aussagen. Ich glaube, die sind für uns heutige Menschen schwer ertragbar, die wir so modern, humanitär geprägte Ohren haben. Die klingen doch für viele von uns wahrscheinlich hart und intolerant. Die Bibel gibt Zeugnis, dass das schon immer so war. Schon immer, zu allen Zeiten, haben sich Menschen an der Absolutheit und an dem Anspruch Gottes gestört. Ich fand es in dem Zusammenhang interessant zu lesen, was der Prophet Jesaja, der aus seiner Zeit 700 vor Christus, wo er gelebt hat, Folgendes schreibt. Wir können lesen in Jesaja 30, das Volk sagt zu den Propheten, wir wollen die Wahrheit gar nicht hören und wehren sie ab. Prophezeit uns lieber, was uns gefällt. Lasst uns in schönen Trugbildern leben. Täuscht uns ruhig. Weicht ab vom Weg, biegt ab vom Pfad. Biegt doch die Wahrheit ein wenig zurecht. Nur lasst uns endlich in Ruhe, verschont uns mit diesem heiligen Gott Israels. Also ich denke, Worte, die irgendwo sagen, das ist doch heute, das ist doch unser Umfeld, wenn wir mit diesen Worten von Jesus unterwegs sind und die anderen Menschen weitergeben. Was sollen wir Christen nun mit Johannes 14, Vers 6 machen? Es sind doch die Worte unseres Herrn. Wir könnten sie verwässern, wir könnten sie verbiegen, wie das damals schon im Volk Israel gefordert wurde. Wir könnten sie weglassen, wir könnten sie abschwächen, aber das können wir eigentlich nicht, denn dadurch würden sie kraftlos werden. Wir können doch nur bezeugen, was wir selbst gehört und gesehen haben. Und wir sind ja zutiefst davon überzeugt, dass in aller Konsequenz und Klarheit und vielleicht auch Härte geht es doch bei den Worten bei den Worten Jesus um unsere tiefste Überzeugung und ein doch so zutiefst positives und liebevolles Angebot für ein völlig verändertes und neues Leben. Das ist doch unseres Zeugnis und von dem können wir doch nicht einfach abweichen. Auch die Situation, in der wir uns da manchmal fühlen, die ist durchaus der Bibel bekannt und haben die frühen Gläubigen, die frühen Christen genauso erlebt. Wir haben in der Apostelgeschichte 4 eine Geschichte, eine Begebenheit. Das sind die beiden Apostel Petrus und Johannes, die im Namen Jesus für einen Menschen gebetet haben und ihm durch ein Heilungswunder was Gutes getan haben. Die werden von Neidern und von den Oberen verhört und zur Rede gestellt. Und sie bezeugen den Herrn Jesus in aller Klarheit dort. Die Obersten und Ältesten, die Schriftgelehrten, versuchen sie durch Einschüchterung still zu bekommen. Und sie können nicht anders, als den Oberen zu antworten. Es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Petrus und Johannes weichen nicht von dem Anspruch Jesu zurück. Für sie ist klar, Jesus ist der einzige Weg. Er ist die Wahrheit, die zum Leben führt. Wir haben schon einige Gedanken gehört zu diesen drei Worten. Möchte ich mich auch noch ein Stück weit anschließen. Zu dem Thema Weg. Wir haben im BU öfter gehört und gesehen und nachvollzogen, dass die Bibel sich selbst auslegt. Also wenn man so eine Vokabel um die Ohren bekommt oder zum ersten Mal bekommt, Jesus ist Weg, dann bedeutet es nicht, dass Jesus Asphalt oder Kies ist. Wir schauen, was andere Autoren dazu sagen. Wo gibt es jemanden in der Bibel, der sich auch zu dem Thema Weg auslässt? Und wir haben da gefunden, im Hebräerbrief, das Kapitel 10. Dort schreibt der Autor des Hebräerbriefs, wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang oder einen Weg zum wirklichen Heiligtum, Geschwister. Jesus hat ihn eröffnet durch sein Blut. Sein Blut, der rote Faden im Zentrum der Heilsgeschichte, sein Opfertod als sündloser Mensch, der war nötig, um ein für alle Mal die Grundlage zu schaffen, dass Menschen wieder Gemeinschaft mit Gott, in Gemeinschaft mit Gott treten können. Und weiter, er hat uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der schwere Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste verbarg, riss in der Todesstunde von Jesu entzwei. Das war das Zeichen dafür, dass durch den Tod Jesu der Zugang zum Vater wieder freigemacht wurde. Und was ist jetzt die Schlussfolgerung? Wie kann unsere Reaktion auf dieses Wissen sein? Der Vers 22 spricht dort von: Darum wollen wir vor Gott hintreten oder lasst uns den Weg beschreiten mit offenem Herzen und in festem Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Anders gesagt, der von seinem Schöpfergott entfremdete Mensch kann durch Jesus wieder in die enge und ungetrübte Gemeinschaft mit Gott finden. Die Jünger beschreiten nach der Himmelfahrt diesen Weg, die Glaubensrichtung des neuen Wegs. In der Apostelgeschichte, die über diese Zeit berichtet, werden die ersten Anhänger, bevor das Wort Christen aufkommt, als Menschen des Weges bezeichnet. Das lesen wir an mehreren Stellen in der Apostelgeschichte. Die Wahrheit. Jesus verkörpert Gottes Wirklichkeit. Er zeigt, wie Gott ist. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Die Nachfolger von Jesus sahen Liebe, sie sahen Gnade, Treue, Demut, Sanftmut, Barmherzigkeit, Hingabe, Vollmacht, einen Diener in Absolutheit und in Macht. Jesus war ein durch und durch authentischer Mensch. Er war innen und außen deckungsgleich, völlig übereinstimmend. Das Gegenteil der Wahrheit ist die Unwahrheit oder auch die Lüge. So wie Jesus die personifizierte Wahrheit ist, so nennt die Bibel in Johannes 8 den Satan als personifizierte Lüge. Wörtlich schreibt er den Vater der Lüge. Jesus entspricht dem Ich Bin, dem allein wahren Gott, der allen anderen Götter als Götzen entlarvt, der alle anderen Götter als Götzen entlarvt. Auch Jesaja beschreibt zu diesem Thema das Wesen Gottes so: Gott, der im Voraus angekündigt, was geplant ist, ich bin der Erste und der Einzige. Bei den Göttern finde ich keinen, den ich um Rat fragen und eine Antwort erwarten könnte. Sie alle sind nichts als Betrug, in ihren Statuen ist kein Leben. Die anderen Götter sind hohl und leer. Wieder dieser Absolutheitsanspruch unseres Gottes. Der Wahrheit. Im Johannesbrief wird Jesus als Synonym der Wahrheit bezeichnet und die an ihn Gläubigen werden aufgefordert, Teil dieser Wahrheit zu werden. Er schreibt wörtlich: Seid Mitarbeiter der Wahrheit. So fühlen wir uns als die Kinder Gottes, Mitarbeiter seiner Wahrheit zu sein. Und dann noch zum Leben. Das Leben ist der Gegensatz zum Tod. Der in diesem geistlichen Sinn tote Mensch ist der von Gott entfremdete Mensch. Der verlorene Sohn im Gleichnis Jesu wird in seiner Zeit in der Fremde als toter Mensch bezeichnet. Der Vater sagt am Ende zu dem zu Hause gebliebenen Sohn: Dein Bruder war tot und siehe, er ist wieder in der Gemeinschaft mit dem Vater lebendig geworden. Leben in der Gemeinschaft mit Gott ist nach unserem Zeugnis sinnerfüllt, zielausgerichtet, zuversichtlich und hoffnungsvoll. Die Bibel benennt es als neues Leben oder ewiges Leben. Im ersten Sinn bezüglich der Qualität ein neues Leben, im zweiten auch bezüglich seiner Dauer über den Tod hinausgehend als ewig. Die Bibel noch über das ewige Leben, wiederum im Johannes Kapitel 17. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist die Definition, die die Bibel selber trifft. Was ist jetzt mit Johannes 14, Vers 6? Ich finde, Johannes 14, Vers 6 fordert eine Entscheidung von uns heraus. Stimmt es, dass es heute schwierig ist, sich zu entscheiden? Tun sich junge Leute besonders schwer, Entscheidungen zu treffen? Es gibt vielleicht aber auch nur scheinbar so viele Möglichkeiten. Ich habe gelesen, 10.000 Studiengänge, Dutzende Angebote fürs Wochenende, Auffällig ist aber, wenn ich meine jungen Kollegen im Geschäft, wenn ich die beobachte, dass sie sich zwar fürs Wochenende viele Optionen offen lassen und ja, bis zum Donnerstag oder Freitag noch keine Entscheidung getroffen haben, dass es dann zum Schluss doch anders läuft und sie dann doch wieder allein oder in einer digitalen Gruppe zockend das Wochenende verbringen. Wer im Kreisverkehr keine Entscheidung trifft, dreht sich auf der Stelle. Jeder von uns Älteren, und wir haben es ja von dem einen jungen Kerl, sag ich mal, der im Video war, den ich auch nicht kenne, gehört. Wichtig ist, Entscheidungen zu treffen. Und wir wissen, es ist nicht immer der Lebensweg, die direkte Verbindung oder die Autobahn von A nach B, sondern die Wege, wie unser Leben verläuft, die gehen vielleicht in Schlangenlinien um diesen Weg herum. Aber das Schiff, das unterwegs ist, das in Bewegung ist, kann überhaupt gesteuert werden. Deshalb trefft mutig Entscheidungen, geht Wege voran, geht voraus und lasst euch korrigieren, hier und da wieder einbremsen. Und so würde ich sagen, aus meiner doch schon längeren Erfahrung, ist ein gutes Leben in Gemeinschaft mit Jesus möglich. Ich bitte euch, das zu prüfen und ermuntere euch, fröhlich diese Entscheidungen zu treffen und Zeugen dieses neuen Wegs zu werden. Ganz konkret könnte das ja schon am kommenden Sonntag wieder eine Entscheidung fordern. Wie gestaltet ihr denn euer Sonntag als ab heute ja doch religionsmündige, so wie das unser Staat sieht, religionsmündige Menschen? Mit den allerbesten Segenswünschen und einem Zuspruch aus Gottes Wort wollen wir euch heute aus unserer Verantwortung in den nächsten Lebensabschnitt weiterschicken. Dazu wünsche ich euch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Amen.